Nachhaltig reich. Ja, du hast richtig gehört.
Nachhaltig reich.
Es geht um Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen und betrifft jeden Einzelnen von uns.
Konsum,
Ernährung,
Finanzen,
Sport,
Erziehung,
Bildung,
Energie.
Klaus Hartmann macht Nachhaltigkeit greifbar. Er ist Keynote-Speaker, Dozent und Experte und zeigt auf, warum Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für spätere Generationen ist und wir uns genau jetzt Gedanken darüber machen sollten.
Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten.
Werde auch du nachhaltig reich.
Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge von meinem Podcast Nachhaltig reich. Heute haben wir mal wieder eine Interviewfolge, und zwar eine Interviewfolge zum Thema nachhaltig schlafen. Schlafen ist natürlich jetzt ein Thema, was im Nachhaltigkeitskosmos nicht im ersten Augenblick sofort ganz oben auf der Agenda stehen würde, aber es ist in meinen Augen trotzdem ein so wichtiges Thema, weil wir nun mal ein Drittel unserer Lebenszeit damit verbringen. Und deswegen bin ich so froh, dass ich heute einen absoluten Experten zum Thema Schlafen bei mir habe, und zwar den Dr. Martin Schlott. Ich möchte euch Martin zunächst etwas vorstellen, damit ihr wisst, warum er prädestiniert ist, heute im Podcast was zum Thema Schlafen zu erzählen. Mit seiner einzigartigen Verbindung als Arzt, Anästhesist, Intensivmediziner und Mentaltrainer bzw. Hypnoseexperte bringt Dr. Martin Schlott die Elemente der Medizin und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema Schlafen mit den wirkungsvollen Mentaltechniken zu einem ganzheitlichen Konzept für den optimalen Superschlaf zusammen. Martin ist seit 2007 Chefarzt in Bad Tölz an der Stadtklinik, und seit dem Jahr 2013 ist er auch selbstständig mit seiner Mental-Coaching-Akademie, die er zusammen mit seiner Frau Isa Schlott leitet. Martin, ich möchte dich herzlich begrüßen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Klaus. Vielen Dank für die Einladung, und ich bin echt gespannt auf das Gespräch, weil du echt, finde ich, einen tollen Ansatz hast mit dem Thema Nachhaltigkeit, und ich glaube tatsächlich auch, dass ich dazu einiges beitragen kann.
Super, das freut mich. Lass uns bei deiner Person starten. Also wir haben ja tatsächlich eine Parallele, haben wir festgestellt. Und zwar, du kommst ja auch aus dem hohen Norden, und auf deiner Homepage schreibst du so schön: traumhafte Kindheit und Jugendzeit in Nordfriesland, Ostholstein und Niedersachsen. Hat das Thema Schlaf da auch schon irgendeine Rolle gespielt, oder war es einfach Kind?
Nee, überhaupt nicht. Das war überhaupt nicht im Bewusstsein. Aber wenn ich zurückerinnere, dann habe ich immer gut geschlafen, vor allem als Kind und Jugendlicher. Und das hatte sicherlich ganz viel damit zu tun, dass es stabile Familienstrukturen waren, wir sowohl in der eigenen Familie als auch bei Oma und Opa einfach immer viel waren, und dass es einfach sehr behütete Verhältnisse waren und wir einfach viel an der frischen Luft waren. Mhm. Eigentlich mehr oder weniger den ganzen Tag draußen waren.
Okay, das hört sich sehr schön an. Ich bin ja auch auf dem Bauernhof groß geworden, insofern, ich kenne das mit der frischen Landluft, da war ich auch viel draußen. Aber ihr hattet ja drei Stationen, habe ich das richtig verstanden? Ihr seid tatsächlich dann auch ab und zu mal umgezogen.
Ja, wir sind mehrfach umgezogen. Das war einfach immer wieder beruflich bedingt, dass sich bei meinem Vater was verändert hat. Und genau, geboren bin ich in Nordfriesland, und dann über Ostholstein, da habe ich einfach viel Zeit verbracht, weil meine Großeltern da gelebt haben.
Ah, okay.
Und ich quasi fast jede Ferien dort irgendwie war. Und in Niedersachsen habe ich dann Abitur gemacht.
Okay, sehr schön, super. Ich habe auch gesehen, dass du da Tischtennis gespielt hast. Das ist aber tatsächlich reines Hobby gewesen. Das klang so leistungssportmäßig, oder wie ambitioniert
warst du da? Ja, also das war, ich meine, das ist ja die Frage, wie du es definieren willst. Also ich war nicht wirklich erfolgreich, aber ich habe unheimlich viel getrainiert und viele Hoffnungen da reingesetzt. Und ich habe irgendwie jahrelang bestimmt 5-6 Tage die Woche trainiert. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie einen Vater, der eine weise Voraussicht hatte, und der hat irgendwie in unser Haus, das er gebaut hat, hat einen riesen Raum reingebaut, wo wir wirklich, also ich habe einen Bruder, der ist ein Jahr jünger als ich, und mit dem konnten wir halt, oder wir beide haben dann diesen Raum irgendwie sehr viel genutzt, wenn im Verein kein Training war, dann haben wir zu Hause jeden Tag noch 2 Stunden gespielt.
Okay, stark. Aber dann hat es euch ja auch Spaß gebracht, also dann war es ja
nicht so. Ja, war super.
Okay. Sehr schön. Fein. Und dann hast du dich ja entschieden, Medizin zu studieren. Und das hast du tatsächlich, so wie ich es jetzt gesehen habe, auch an vielen Standorten gemacht. Also du hast in Hamburg, glaube ich, angefangen und warst dann tatsächlich auch in, war das Kalifornien, wo ich auch dachte, okay, da kann man es aushalten, sowohl in San Francisco als auch San Diego. Und hast auch.
Ja, das war immer semesterweise, dass ich Glück hatte, dass ich dann in San Francisco und dann nachher noch im praktischen Jahr in San Diego viel Zeit verbringen konnte. Und das war natürlich eine super Ergänzung, tolle Städte natürlich, aber auch extrem gute Medizin. Also so viel wie da habe ich in meinem Leben nicht gearbeitet und habe halt wahnsinnig viel gelernt. Einmal natürlich in der Medizin, aber eben auch mich in einem anderen Land zurechtzufinden. Habe viele tolle Leute kennengelernt, irgendwie teilweise Menschen, mit denen ich immer noch freundschaftlich verbunden bin. Und es bereichert ja das Leben dann auch. Ne?
Okay. Und was mir da jetzt spontan einfällt, war in den USA denn zur damaligen Zeit, war ja gar nicht jeder krankenversichert. Das ist ja heute noch ein großes Reizthema in den USA. Hatte das Auswirkungen auf die medizinische Qualität, dass dadurch, dass man wahrscheinlich dafür zahlen musste, es womöglich heterogener war als in Deutschland? Oder wie hast du es zumindest damals erlebt, vor 20 Jahren?
Also in der Tat ist das ein Riesenproblem in den USA, dass nicht jeder krankenversichert ist, aber ich war immer in Universitätskliniken und da scheint es irgendwie so gewesen zu sein, dass dann der Staat irgendwie eingesprungen ist. Und dann die Behandlungskosten zum Teil irgendwie so darüber übernommen worden sind. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich erlebt hätte, dass jemandem da irgendetwas vorenthalten worden ist, was notwendig war.
Okay, gut. Und parallel dazu hast du, zumindest habe ich das gelesen, dich als Keyboarder engagiert und warst dann in verschiedenen Clubs und Diskotheken, was wahrscheinlich deinem Schlafrhythmus nicht so zuträglich gewesen ist, weil normalerweise die Diskothek ja tendenziell vor Mitternacht noch nicht auf Hochtouren läuft und du wahrscheinlich auch ziemlich früh morgens manchmal erst zu Bett warst, oder?
Ja, in der Tat. Also da ist die Sonne schon wieder aufgegangen, auch wenn wir nach Hause gekommen sind, weil wir ja auch relativ weite Fahrten zum Teil hatten. Also bis Richtung holländische Grenze nach Schleswig-Holstein hoch und so aus jetzt aus Niedersachsen heraus, ne? Ja, ich irgendwie, weiß ich auch nicht, hatte ich auf jeden Fall mit 16, 17 diesen großen Rock'n'Roll-Traum, irgendwann mit Musik machen, mein Geld verdienen zu können, die großen Bühnen zu bespielen mit irgendwelchen Vorbildern, tolle Rockbands und so. Und genau, dann habe ich angefangen, Klavier spielen zu lernen und habe dann irgendwann die ersten Keyboards gehabt und die ersten Bands. Und so hat sich das dann irgendwie so Stück für Stück entwickelt. Und es gab im Studium tatsächlich eine Phase, wo ich fast kurz davor war, das Studium abzubrechen und nur noch auf die Karte Musik zu setzen. Da gab es dann, Gott sei Dank, an einer Weggabelung tatsächlich ein ganz einschneidendes Erlebnis, wo dann klar war, ich mache Medizin weiter und habe das auch noch nie bereut dann im Nachgang. Also klar wäre das verlockend gewesen, dieses Musikerleben. Nur die wenigsten werden ja wirklich erfolgreich damit, dass das wirklich diese Glamour-Welt oder dass sich selber ausleben mit eigener Musik und so funktioniert. Die meisten machen dann Auftragsarbeiten, spielen in Hochzeitsbands und so weiter. Da habe ich auch noch einige Kollegen aus der Zeit, die halt dann in der Musik hängen geblieben sind, solche Sachen machen. Und es war für mich klasse, dass dieser Weg mit der Medizin dann weitergegangen ist und ich mich darauf dann voll fokussiert habe und dann auch entsprechend weit gekommen bin.
Okay. Und die Gabelung war so, dass es für die Medizin war oder gegen das Musikerleben? Wie hatte sich das da ergeben?
Also die Weggabelung war tatsächlich irgendwie eine sehr schmerzhafte und einschneidende. Ich bin nämlich einfach schlichtweg aus einer Band, die ich aufgebaut habe, mit meinem Bruder einfach rausgeflogen. Och. Und dann gab es halt, mein Keyboarder gibt es nicht so viele. Es gab eine Reihe von Anfragen von anderen Bands, irgendwie da einzusteigen. Und für mich war in dem Augenblick klar, nee, ich mache jetzt erstmal Medizin. Und dann habe ich interessanterweise ein paar Tage, nachdem das passiert ist und ich natürlich noch irgendwie total sauer war und wütend war, habe ich ein Angebot für eine ganz tolle Doktorarbeit bekommen. Und die Möglichkeit habe ich dann ergriffen und dann war völlig klar, ich mache Medizin weiter. Ich bin dann voll eingetaucht, einmal so in dieses wissenschaftliche Arbeiten, habe das dann für ein Jahr lang gemacht und sehr, sehr, sehr viel gelernt. Und daraus haben sich dann auch die Kontakte zum Beispiel in die USA ergeben. Und das war so bereichernd für mein Leben, dass ich irgendwie total froh bin, dass es so gelaufen ist. Mhm. Und Klavier spielen kann ich ja immer noch. Also für mich selber, wenn ich zu Hause Zeit habe und mich irgendwie ausleben möchte, dann setze ich mich halt dran. Das ist ja völlig egal, wie viele Leute dazuhören.
Okay, sehr schön, super. Und dann hat sich hier tatsächlich in den Süden der Republik verschlagen. Also du bist jetzt ja sogar südlich von München, aber ja. Ich glaube, zunächst warst du in München. Wie kam es dahin dann? Du warst ja eigentlich in Hamburg noch davor gewesen.
Genau, Hamburg war ja so, ja, damals ein Glücksfall zum Studieren, weil ich eben diese Band in Norddeutschland hatte und das irgendwie so eine Zeit lang einfach wirklich gut miteinander kombinieren konnte. Und das hat mich dann auch irgendwie immer in Hamburg gehalten. Und nachdem das Studium fertig war, ich gedacht, ich will einfach einen Ortswechsel, ich will die Stadt wechseln und was komplett Neues machen. Und dann habe ich mich halt deutschlandweit beworben. Das ist ja, heutzutage haben wir jetzt als Vorgesetzte Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden. Damals gab es einfach fast keine Stellen. Vielleicht habe ich auch viele Bewerbungen geschrieben und genau, dann ist es einfach München geworden und das hat dann für mich auch echt gut gepasst.
Okay, super. Und dann war ja im Prinzip, zumindest medizinisch, der letzte große Wechsel 2007, dass du dann nach Bad Tölz gegangen bist, an die Stadtklinik, und zwar als Chefarzt für Anästhesie und operative Intensivmedizin. Das ist ja das, was du auch immer noch machst. Da hätte man jetzt auch denken können, okay, das macht er jetzt einfach und das kann man auch bis zur Rente durchziehen. Du machst
Stimmt,
das,
ja. Mache ich bestimmt auch.
Okay, sehr gut. Da wäre meine erste Frage bei dem, was ich gleich noch erzähle, was du alles nebenher machst. Machst du das in Vollzeit oder hast du da irgendwie reduzierten Stundensatz oder wie?
Nein, ich bin ganz normaler Vollzeit-Chefarzt und kann mir halt irgendwie vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Freiraum schaffen, beziehungsweise die Klinik ist ganz klar Priorität und das ist das, was ich jeden Tag mache und das andere läuft, sag ich mal, das ist nebenher wäre zu gering gesagt, aber das muss ich dann halt irgendwie so organisieren, ne?
Okay. Gut, weil das nebenher hat ja praktisch so 2008 begonnen. Du hast verschiedene Kommunikationsausbildungen gemacht, Mentaltraining, Hypnose, bei ganz vielen namhaften Coaches und im Vorgespräch hast du schon verraten, der Grund, warum du damit angefangen hast, war eigentlich der, dass du als Führungskraft dann ja mit ganz vielen Mitarbeitern auf einmal konfrontiert warst und da dann gemerkt hast, Mensch, das kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch besser machen. Holst man in die Situation herein?
Naja, als Mediziner oder Arzt lernen wir halt einfach wirklich gute Ärzte zu sein, also gut Medizin zu können. Und es gab einfach damals nicht, ich weiß gar nicht, ob es das heute überhaupt gibt, aber es gab damals keine Kurse oder keine Unterstützung in Richtung Themen wie Kommunikation, Führung, Konflikte lösen, auch mal vielleicht eine Vision entwickeln, Ziele zu entwickeln, wo will ich jetzt mit meiner Abteilung oder mit meinen Leuten irgendwie hin, wo stehen wir in einem Jahr, wo stehen wir in 5 Jahren, was muss ich dafür tun? Also all diese Dinge habe ich bis dato nicht gelernt oder habe da nie irgendwas dazu gehört und habe einfach gemerkt, dass das extrem hilfreich sein kann und das war es dann auch. Und deshalb habe ich dann eben eine Kommunikationsausbildung gemacht, die mir im Job natürlich irgendwie sehr geholfen hat, aber die natürlich auch in einem persönlich eine ganze Menge Sachen verändert. Und und dann sind halt so diese Dinge dazugekommen. Dann fängst du an, neugieriger zu werden und siehst so, Mensch, was gibt's denn noch an Ausbildungen? Das wird ja angetriggert, so eine Neugier und auch mehr lernen zu wollen. Und das macht ja, weiß ich auch nicht, ich bin jetzt nicht der Typ, der dann einfach sagt, so, ich habe jetzt meine Position als Chefarzt erreicht, sondern der dann weiter neugierig bleibt. Das sind ja auch alles Dinge, die ich wieder in meinen Job integrieren kann und die ich zurücktransformieren kann im Umgang mit Patienten, im Umgang mit Mitarbeitern. Mhm.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also in dem Augenblick, wo du anfängst, dich damit zu beschäftigen, siehst du wahrscheinlich auch die Option. Das ist ja so, wie jetzt, wenn man schwanger werden will, ja, dann sieht man auch gut. Nur noch Kinderwagen und formuliert. Das ist ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das ist selektive Wahrnehmung oder sowas, dass man im Prinzip da die Aufmerksamkeit auf einmal dahin richtet und dann sieht man mehr. Sehr schön, super. Bei mir im Podcast dreht sich ja immer ums Thema Nachhaltigkeit. Bevor wir gleich zu deinem großen Thema Schlaf kommen, würde es mich interessieren, wenn ich über Nachhaltigkeit nachdenke, ich denke tatsächlich immer an so einen Wald als Bild einfach, der ja wächst und der im Prinzip auch ganz viele Früchte trägt oder auch, wo man auch ernten kann, wo man aber immer nur so viel ernten sollte, wie nachwächst, weil ansonsten der Wald in ein paar Jahren weg ist. Was ist das, woran du als erstes denkst, wenn du den Begriff Nachhaltigkeit hörst?
Ja, für mich ist es ein respektvoller Umgang mit den Ressourcen, die da sind, damit wir eben nicht nur in einem Jahr ernten können, sondern dass wir auch in 5 Jahren und 10 Jahren noch ernten können und eine Grundlage haben. Ich glaube, das kannst du auf ganz viele unterschiedliche Ebenen ausdehnen, eine Grundlage haben, weiter zu existieren und weiter irgendwie die Dinge zu tun, die uns interessieren, die uns Freude bereiten, die uns auch weiterbringen. Und wenn man das, wenn wir das auslutschen, dann ist halt irgendwann einfach Feierabend damit, ne? Ja. Und das ist vielleicht auch der Transfer, als du Kontakt mit mir aufgenommen hast, ich meine, wir kennen es ja auch schon eine Weile, habe ich irgendwie gedacht, ein Thema Schlaf, Mensch, ja, das ist auch ein Thema Nachhaltigkeit, weil selbst wenn du jetzt in diese Nachhaltigkeit wird ja erstmal irgendwie mit Rohstoffen, du hast jetzt den Wald gebracht, Rohstoff Holz zum Beispiel, oft in dem Zusammenhang genannt. Und ich habe dann überlegt, was hat das denn mit meinem Thema zu tun? Und das fängt ja bei jedem Einzelnen letztendlich an, ja. Auch respektvoll mit der Umwelt umzugehen, respektvoll mit Mitmenschen umzugehen, respektvoll vielleicht mit der Firma oder so umzugehen, mit Nahrung umzugehen. Und es fängt aber letztendlich bei uns selber an. Wo gehen wir respektvoll mit uns selber um? Und wenn ich das Thema Nachhaltigkeit darauf sozusagen transferiere, dann ist der Schlaf natürlich was auch ganz wichtig ist, weil das ist ja das, was unsere Energie schafft, was uns Freude am Leben schafft. Und wenn ich da Raubbau betreibe, dann habe ich halt einfach deutlich weniger Energie und auch weniger Spaß an den Dingen, die ich tun möchte und damit auch weniger, wahrscheinlich eine deutlich weniger geringere Produktivität. Ne?
Ja, das glaube ich. Lass uns da mal näher reingehen. Warum ist der Schlaf denn so wichtig für uns? Du hast gerade gesagt, wenn man sich nicht richtig, ich sag mal, verhält und nicht richtig schläft, dann betreibt man Raubbau am eigenen Körper. Warum hat der Schlaf so diese große Wirkung auf unser Wohlbefinden?
Ja, wir haben ja jahrelang oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang gedacht, irgendwie schlafen ist irgendwie eine Zeit, da liegen wir einfach rum, wir sind inaktiv und irgendwann geht die Sonne auf und dann stehen wir wieder auf. Und dann gab es ja, sag ich mal, jetzt gerade so in High-Performer-Kreisen, gerade in vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren irgendwie auch viele Leute, die geguckt haben, möglichst wenig zu schlafen, um eben möglichst viel Zeit zu tun, zu haben, die Dinge zu tun, die sie tun wollen. Und erst in den letzten Jahren kommen immer mehr Erkenntnisse, was das eigentlich für Effekte hat, dass der Schlaf also eine extrem aktive Zeit ist, nur wir bekommen es einfach nicht mit. Ja, wir schlafen halt, wir sind bewusstlos oder unser Bewusstsein ist nicht da. Und in dieser Zeit laufen halt ganz, ganz viele Reparaturmechanismen ab, viele wichtige Prozesse, um Lernen zu ermöglichen, beziehungsweise das Gedächtnis zu festigen, emotional stabil zu sein, aber auch Dinge wie Kreativität, Muskelwachstum und. Also sind ganz viele Prozesse, die wichtig sind, dass wir am nächsten Morgen wieder aufstehen können und wir selbst sind.
Okay.
Und tatsächlich irgendwie die Dinge tun können, die wir tun wollen. Und es gibt einfach so viele Studien mittlerweile, die einfach mal wieder vergleichen, 5 Stunden Schlaf versus 8 Stunden Schlaf, 6 Stunden Schlaf versus 8 Stunden Schlaf, 9 Stunden versus 7 Stunden Schlaf. Und das, was rauskommt, ist einfach, dass so eine Schlafenszeit, eine Dauer von 7,5 bis 8 Stunden einfach wichtig ist, damit der Körper und unser Gehirn auch die Zeit haben, all diese Prozesse zu unserem Vorteil eben ablaufen zu lassen.
Okay.
Ja, also es ist einmal die Schlafdauer und dann kommt noch das Thema Schlafqualität dazu. Also wie schlafen wir? Und es gibt ja mittlerweile eine ganze Menge Apps, mit denen du halt deinen Schlaf auch analysieren kannst und wo du sehen kannst, wie viel Tiefschlaf bekomme ich, wie viel REM-Schlaf, also Traumschlaf bekomme ich, wie lange bin ich im Leichtschlaf. Und jede einzelne Schlafphase hat halt ihre spezifischen Funktionen. Und in der heutigen Zeit bekommen viele Menschen einfach nicht mehr ausreichend Tiefschlaf. Also das ist der Schlaf, der wirklich, wirklich die Energiereserven wieder auffüllt. Und okay. Dadurch fühlen sich halt oft Leute, selbst wenn sie 7,5 oder 8 Stunden schlafen, fühlen sich morgens nicht richtig ausgeschlafen, weil sie zu wenig Tiefschlaf kriegen.
Okay, das finde ich gerade spannend. Ich muss zugeben, gestern Morgen war ich top ausgeschlafen, ich war vorm Wecker wach und ich habe gefühlt nachts nicht so gut geschlafen, weil unser Sohn mit im Bett war oder unsere Tochter, ich weiß gar nicht, wer das war, aber ich habe dann immer, das wäre auch noch so eine Frage, die ich tatsächlich habe, wie man damit umgehen kann, dass kleine Rotoren sich im Bett mit aufhalten, die sich immer die ganze Zeit drehen und mich anpieksen. Und ja. Heute Morgen war ich tatsächlich gefühlt sehr fest am Schlafen, keine Kinder im Bett, alles gut, noch nicht mal so warm wie in den letzten Nächten, ich war aber total müde. Und meine Frau hat berichtet, ich hätte heute Nacht irgendwo mitten in der Nacht von irgendwelchen Bienen erzählt, die da, also und ich weiß ja nichts von, das passiert gefühlt alle einmal im Jahr oder sowas, dass ich nachts irgendwas erzähle und sie dann mir morgens berichtet, dass ich von irgendeinem Bienenschwarm berichtet habe, wo ich gar nichts mehr von weiß. Was für mich aber ein Zeichen wäre, dass ich im Tiefschlaf war oder ist das kein Tiefschlaf, wenn ich dann so ganz Fantasieren komme?
Nee, das ist eigentlich eher der Traumschlaf, ne? Der REM-Schlaf. So. Also da, wo die Augen dann ganz aktiv sind. Genau.
Okay. Okay, stimmt. REM-Schlaf ist da, wo die Augen, Rapid Eye Movement hin und her gehen.
Ja, ganz genau.
Aber der Tiefschlaf ist das, wo man dann wahrscheinlich gar nichts mehr macht, sondern einfach nur der Körper repariert und Muskeln aufbaut.
Das ist einfach da nehmen die Hirnwellen ein ganz anderes Muster ein. Also die Hirnfrequenz, die geht ganz stark runter. Also und das ist die Phase, wo sehr viel Erholung, Regeneration, Zellerneuerung stattfindet. Ne?
Okay.
Genau, und das ist das, was uns dann wirklich richtig ausgeschlafen fühlen lässt. Mhm. Ja. Und okay. Dann hängt es auch immer noch davon ab, wann du morgens geweckt wirst. Wenn du jetzt vorm Wecker wach wirst, ist das eigentlich meistens ein sehr gutes Zeichen, außer es ist jetzt irgendwo ein riesenlautes Geräusch gewesen oder so, was dich dann irgendwie hat wach werden lassen oder starke Helligkeit oder so. Aber normalerweise ist das Zeichen dafür, hey, dann hast du gut geschlafen, der Körper sagt jetzt, okay, jetzt ist es Zeit, wieder aktiv zu werden. Und Und wenn du mit dem Wecker wach bist und der Wecker dich halt noch aus irgendwelchen Träumen rausholt oder gar in so einer Tiefschlafphase weckt, dann fühlen wir uns meistens echt ziemlich gerädert und brauchen dann auch eine Weile, bis wir wieder so richtig aus dem Knick kommen.
Ja, das glaube ich. Was sagst du denn als Experte zu solchen Weckern? Ich glaube, Maxim Mankiewicz hat den mehrfach empfohlen, der so Licht ganz leicht heller werden lässt im Laufe der Zeit und man dann sozusagen etwas sanfter aus diesen tieferen Schlafphasen rausgeführt wird. Ist das was oder Käse?
Nee, das ist mit Sicherheit sinnvoller als ein Wecker, der so losbrettert. Meistens sind die auch noch, ich habe auch so einen, hat meine Frau mir mal freundlicherweise geschenkt, da geht dann noch das Vogelgezwitscher los und so weiter. Da sind wir ja sozusagen wieder ganz, ganz weit in unserer Geschichte zurück. Wie haben wir Menschen denn früher gelebt? Ich meine, wir waren ja draußen und irgendwann fingen die Vögel an, wieder munter zu werden. Und es wurde Stück für Stück heller und das simuliert das ja ganz gut. Also insofern ist das auf jeden Fall sinnvoll. Ich persönlich rate wirklich dazu, zu gucken, wie viel Schlaf brauche ich wirklich und dann eher einen Wecker zu haben, der mir abends sagt, hey, jetzt ist es Zeit, dich aufs Bett vorzubereiten und dann nochmal eine Stunde zu haben, wo der Körper wirklich das Signal bekommt, jetzt kann ich runterfahren. Also sozusagen Handy, Fernsehen und irgendwelche aktiven Sachen wirklich wegzulegen und dann eher ein bisschen Zeit nochmal zu nehmen, um, keine Ahnung, zu lesen, einen kleinen entspannten Spaziergang zu machen, irgendwas Ruhiges, Meditation, Beten ist für einige eine gute Option. Genau, und dafür würde ich eher einen Wecker einsetzen.
Okay, das heißt, der Wecker mit den Vogeltönen, der kommt bei dir gar nicht so richtig zum Einsatz, weil du abends deinen Wecker schon hast und ihn morgen gar nichts mehr brauchst sozusagen, weil du schon wach bist.
Ja genau, ich habe morgens natürlich trotzdem einen Wecker gestellt, weil ich muss einfach zu einer bestimmten Zeit in der Klinik sein oder möchte das auch. Bei mir fängt es eigentlich vorne an. Ich habe ein Abendritual, dass ich auch gucke, dass ich gegen 10 Uhr ins Bett komme. Und dann weiß ich einfach, mit meinen 7,5 bis 8 Stunden bin ich dann einfach auch am nächsten Morgen wach zu einer Zeit, wo ich wach sein möchte.
Okay, gut. Das hört sich sinnvoll an. Du hast gerade erwähnt, dass man Handystrahlung oder Fernsehen nicht machen müsste oder nicht machen sollte. Wie viel vorher sollte man aufhören? Eine Stunde, ist das ausreichend? Oder sagst du, wenn man, keine Ahnung, noch eine halbe Stunde vor das geguckt hat, ist auch noch in Ordnung, oder?
Nee, ist eigentlich die Empfehlung ist eher 1 bis 2 Stunden. Also, ja, also werden jetzt viele Leute aufschreien. Ich meine, das ist ja eine Entscheidung von jedem Einzelnen und die Entscheidung, die du treffen musst oder treffen darfst, ist, will ich wirklich optimal schlafen, weil ich dann einfach am nächsten Tag einfach mehr Energie zur Verfügung habe. Also mache ich Schlaf zu meiner Priorität und dann fängst du an, dich irgendwie auch an diesen Sachen einfach auszurichten. Und Handys, Fernsehen und so weiter haben einmal den Nachteil, dass sie ein Licht im blauwelligen Bereich freisetzen. Und dieses blauwellige Licht, das ist eher das, was die Sonne morgens ausstrahlt, was uns aktiv werden lässt, das zerschießt unser Melatonin. Mit einsetzender Dämmerung fängt unser Körper an, diese Lichtveränderung wahrzunehmen und dann irgendwann Melatonin zu bilden. Und das ist unser Einschlafhormon. Und wenn wir eben dann wieder am Handy sind, wenn wir am Tablet oder am PC sind, dann wird das Melatonin halt unterdrückt. Und dann brauchen wir wieder länger, um nachher irgendwie gut schlafen zu können. Ne? Das ist eine Hintergrund. Und der andere Hintergrund ist, also höre ich ja oft von jungen Leuten, ja, dann setze ich mir so eine Blaulichtfilterbrille auf, gibt's ja so mit orangen Gläsern. Oder mein Handy hat so einen Nightshift-Modus, gibt's ja beim, zum Beispiel, wir wollen hier keine Werbung machen, aber bei einer Firma aus Kalifornien, die nach einer Frucht benannt ist. Und da kannst du halt dann dieses Blaulichtfilter einstellen, dass du diese Ausstrahlung nicht mehr hast. Aber die Dinger haben ja auch noch einen zweiten Effekt. Fernsehen, wenn du Krimis abends guckst, wenn du Fußball noch abends guckst oder wenn du halt im Handy die ganze Zeit irgendwie internetmäßig oder im Social-Media-Bereich unterwegs bist, es kommen ja ständig neue Nachrichten rein. Das heißt, das triggert unser Gehirn und hält unser Gehirn aktiv. Ja, da wird jedes Mal wieder Dopamin ausgeschüttet. Noch eine Nachricht. Oh, da ist noch was Interessantes. Oh, jetzt muss ich mich ärgern, weil irgendeiner nicht zurückschreibt, worauf du lange wartest oder so. Und also es hält unser Gehirn einfach aktiv und dann brauchen wir dann wieder, irgendwie, wenn wir die Dinge aus der Hand legen, können wir nicht denken, wir legen uns einfach ins Bett und schlafen, sondern braucht unser Gehirn auch dann wieder eine Zeit, um, sag ich mal, runterzukommen.
Okay, das verstehe ich. Ja. Da passt die Frage von meinem Sohn eigentlich rein. Der hatte nämlich die Frage, wie kann er schneller einschlafen? Also wir versuchen bei unseren Kindern schon, dass sie, also sie gucken abends das Sandmännchen, aber das ist bestimmt 1,5 Stunden, bevor sie dann einschlafen. Also da sind wir schon ungefähr in der Norm und danach wird nur noch vorgelesen, Zähne putzen, also Sachen. Gibt es, wenn man denn im Bett liegt, irgendwas, was man machen kann? Früher war es ja dieses Schäfchen zählen oder was man machen soll. Aber gibt es irgendwas, was man dann in der Situation noch empfehlen kann? Oder ist das Making-of eigentlich das Entscheidende, wo wir jetzt gerade eben drüber schon gesprochen haben?
Ja, das Making-of, was du beschreibst, ist schon echt richtig klasse, wenn die vorgelesen kriegen, wenn du mit denen vielleicht noch betest oder ist ja die Frage, wie du religiös orientiert bist. Also irgendwelche ruhigen Sachen machen, das Licht dimmen. Ich weiß nicht, wie hell das Licht ist.
Auch tatsächlich mag er es nicht, aber ich habe es gestern mal wieder runtergezogen, das Rollo, damit es wirklich dunkel ist.
Dann ja, genau. Dunkelheit ist ein ganz wichtiger Faktor, auch im Badezimmer. Ich meine, habe ich auch, dass die Lampen direkt am Spiegel dran sind. Ne? Dann gehst du nochmal ins Bad, machst das Licht an, dann hast du nicht nur das Licht der Lampen, sondern auch noch die Reflexion aus dem Spiegel. Das ist echt brutal hell. Ja. Deshalb würde ich irgendwie so diese Blaulichtfilter brillen. Die würde ich schon wirklich 1-2 Stunden, bevor ich ins Bett gehen will, aufsetzen. Weil dann kriegst du diese.
Kommt auch aus dem normalen Licht der künstlichen
Lampen. LEDs und so weiter haben dieses Spektrum auch drin.
Okay.
Ja, das heißt, irgendwie du machst alles, damit das Kind irgendwie gut einschlafen kann. Dann geht das nochmal auf Toilette, schaltet das Licht im Badezimmer an, zerstört im Prinzip die Arbeit, die du vorher geleistet hast. Also insofern, das sind auch so Dinge, auf die du achten könntest. Ja, und dann sind es vielleicht noch so Sachen, wie dick ist die Decke? Passt die wirklich jetzt zur warmen Temperatur zum Beispiel? Also, dass der Körper eine Chance hat, irgendwie auch ein Stück Wärme loszuwerden, weil das ist ganz wichtig für den Schlafprozess.
Das habe ich auch gehört, dass im Schlaf ja die Körperkerntemperatur absinkt, sodass man da eigentlich
ganz genau.
Im Augenblick benutzt man keine Decke. Also, meine Frau ist die Einzige, die Decke verwendet, alle anderen haben die nicht im Einsatz.
Ja, okay, genau. Aber es sind auch so Sachen, worauf du achten könntest. Mhm. Und dann weiß ich nicht, wie viel die draußen sind. Ne? Also, ich würde Kinder irgendwie viel rausschicken, viel ans Tageslicht, viel an die frische Luft. Wir haben vorher unseren Kindern früher immer gesagt, wenn die den ganzen Tag draußen waren, die haben eine Frischluftvergiftung, weil die sind da irgendwie nach dem Abendessen einfach umgefallen.
Frischluftvergiftung, das ist gut. Das notieren wir mal. Gut. Ja. Nee, da waren tolle Hinweise dabei. Er hat tatsächlich auch Tage, ich versuche das mal zu verfolgen, wo er sehr viel Hörbücher hört. Dann ist er nicht draußen, sondern er spielt sonst halt sehr gern Fußball draußen, ist auch im Garten und so. Aber er hat Tage, wo er da sich in den Hörbüchern verliert. Das will ich mal beobachten, aber eventuell an den Tagen dann noch schlechter einschläft, weil er womöglich noch viel zu viel Energie hat oder einfach nicht ausreichend draußen gewesen ist.
Ja, also Tageslicht, Bewegung, frische Luft ist für Kinder Gold wert, also für uns ja auch. Deshalb können ja viele schlecht schlafen, weil sie halt irgendwie den ganzen Tag nur in geschlossenen Räumen sind und dann möglichst noch sitzen und die Muskeln einfach nicht bewegen. Und das ist ganz, ganz wichtig, damit wir sozusagen sowas wie einen Schlafdruck aufbauen.
Mhm. Okay, gut. Du hattest vorhin diese Studien erwähnt, dass wo rausgekommen ist, dass 7,5 bis 8 Stunden Schlaf optimal ist. Gibt es denn auch Indizien, was passiert, wenn man mehr oder weniger schläft? Sinkt die Produktivität, die Zufriedenheit oder was sind die Auswirkungen, die bei zu wenig Schlaf entstehen? Und wenn ja, in welchem Umfang, um ein Gefühl zu haben?
Also, Schlafmangel ist vergesellschaftet mit einer ganzen Reihe von Krankheiten. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hoher Blutdruck, weil Schlafmangel zu Stress führt. Dinge wie zum Beispiel das Immunsystem wird geschwächt, wir leiden leichter Infekte, wenn wir wenig schlafen, die Immunantwort ist nicht so kräftig, Tumorerkrankungen können leichter auftreten, Depression, Burnout und so weiter, ist alles vergesellschaftet mit Schlafmangel. Also wenn wir dauerhaft zu wenig schlafen, und das sind immer so Studien, die vergleichen dann irgendwie 5 oder 6 Stunden mit 8 Stunden. Du kannst halt irgendwie Dinge messen, wie zum Beispiel Wachstumshormon. Wenn wir nicht genug schlafen, dann ist der Wachstumshormonspiegel nicht so hoch. Also ein Wachstumshormon spielt natürlich bei Kindern eine Rolle, wenn die wachsen, damit sie größer werden, aber es spielt bei uns natürlich auch eine Rolle. Es ist bekannt als Anti-Aging. Substanz, beziehungsweise wird ja ein Doping auch verwendet für Muskelwachstum, Knochenstärke und so weiter mit verantwortlich. Und der Spiegel ist niedriger, Testosteronspiegel ist niedriger, denken jetzt auch wieder viele in Sexualhormon, aber Testosteron hat eine Reihe von weiteren Effekten, ist ganz wichtig für unseren Energiehaushalt, auch Frauen bilden Testosteron. Insofern hast du da irgendwie ganz gute Anhalte dafür, dass sich Dinge verändern und dann kannst du weitergehen. Es gibt Studien mit Sportlern, die zeigen, dass zum Beispiel Basketballspieler, wenn sie 9 Stunden, glaube ich, sind, schlafen, dann ist die Genauigkeit bei Freiwürfen und bei 3-Punkte-Würfen wesentlich höher. Die Rate an Foulspielen zum Beispiel geringer, weil die Handlungsschnelligkeit besser ist. Und bei Foulspielen ist ja oft so, dass du so den, den Moment, die hundertste Sekunde zu spät dran bist und nicht mehr den Ball erwischt, sondern den Gegenspieler. Solche Studien gibt's halt alles, ne? Und wo solche Sachen untersucht werden. Sprintfähigkeit, glaube ich, ist auch verbessert, wenn die Leute ausgeschlafen sind. Und du kannst es halt bis hin zu Dingen machen, wie Konzentration, zum Beispiel Mitarbeiter, die ausgeschlafen sind, die sitzen am PC und arbeiten am PC, arbeiten an dem Projekt, was ihnen vorgegeben wird. Leute, die dann weniger geschlafen haben, die nur 5 oder 6 Stunden geschlafen haben, die daddeln permanent parallel im Internet rum. Zum Beispiel, also so diese Fokussierung ist wesentlich besser, wenn wir ausgeschlafen sind. Und all solche Sachen lassen sich halt studienmäßig ganz gut nachweisen, dass wir damit dann eben produktiver sind. Es gibt sogar Studien, die gehen so weit, dass sie zeigen, dass Führungskräfte, bessere Führungskräfte sind, wenn sie ausgeschlafen sind, wenn sie 8 Stunden und mehr schlafen, versus halt wieder einen Schlafmangel haben. Und das kannst du verfolgen bis hin zu, dass Mitarbeiter auch besser schlafen, wenn die Führungskraft ausgeschlafen ist. Ja, und dann ist ja klar, dass ein Team viel, viel produktiver ist, versus eine unausgeschlafene Führungskraft, die halt aufbrausend reagiert, die vielleicht Leistungen unterschiedlich bewertet oder unfairer bewertet und die vielleicht auch unethische Entscheidungen trifft. Ja? Und ausgeschlafen fühlen die Mitarbeiter sich halt wesentlich besser behandelt und mitgenommen und wahrgenommen und leisten auch besser. Ja? Und das finde ich schon faszinierend.
Ja, das ist spannend. Also ich habe gar nicht daran gedacht, dass so viele Krankheiten davon auch begünstigt werden. Ich hatte nur an das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, gedacht. Aber das finde ich tatsächlich spannend, dass so viele Krankheitsbilder dadurch begünstigt werden, dass man zu wenig schläft. Das heißt, wir sollten diese 7,5 bis 8 Stunden anpeilen. Und jetzt kommt die Frage von meiner Frau. Wann ist denn der perfekte Zeitpunkt? Ich habe immer noch diesen Satz im Kopf, der Schlaf vor Mitternacht sei der wichtigste oder der wertvollste. Den zweifelt sie an. Also ich muss zugeben, ich bin eher so eine Lerche, während meine Frau eher eine Eule ist, die tendenziell später zu Bett gehen kann, dann aber auch morgens lieber länger schläft. Gibt es da irgendwelche Tendenzen oder ist es wurscht, wann man die 8 Stunden schläft?
Nein, ist nicht ganz wurscht, aber diesen schönen Spruch, den kenne ich auch noch von meinen Eltern und wir fanden ihn als Kinder so doof. Gerade in Ferienzeit und haben gedacht, was für ein Scheißspruch. Aber da ist tatsächlich was dran, weil die besten Tiefschlafphasen haben wir tatsächlich in der Zeit zwischen 22 und 2 Uhr. Das ist, denke ich, auch wieder so evolutionsbiologisch herleitbar. Und ja, es gibt Lerchen und es gibt Eulen. Viele sind aber irgendwo sozusagen dazwischen. Ja? Was aber ganz interessant ist, dass viele Menschen und selbst Leute, die sich als Eulen bezeichnen, also habe ich im Coaching jetzt auch viel gehabt, die merken, dass sie so 9:30, 10 am Abend müde werden und gehen dann darüber hinweg, weil sie gerade noch Fernsehen gucken, weil Champions League läuft, weil sie noch irgendwas am PC machen und dann gehst du über diesen Punkt rüber und bist plötzlich wieder knackewach und produktiv auch, also kannst dann noch was tun und viele Leute sagen tatsächlich, ich merke irgendwann so 21.30 Uhr, 22 Uhr, dass ich müde werde und wenn ich dann drüber gehe, dann bin ich noch eine ganze Weile wach und das gibt's aber auch bei Lerchetypen. Und die Frage ist halt, ob du dann an so einer Stelle irgendwas sagen kannst, okay, dann gehe ich einmal ins Bett und nutze, dass ich müde bin, dass der Schlafdruck da ist, statt darüber wegzugehen, also über die Natur sozusagen hinwegzugehen. Aber das ist sehr individuell und wenn Leute damit gut zurechtkommen und am nächsten Morgen fit sind, ich weiß nicht, fühlt deine Frau sich morgens ausgeschlafen?
Nö.
Wenn sie aufsteht?
Naja, das Nö war jetzt so schnell, also heute Morgen nicht. Tatsächlich hat sie einen etwas anderen Schlafrhythmus als ich. Also sie fühlt sich dann häufig fitter, wenn sie morgens länger geschlafen hat. Also dadurch, dass sie Lehrerin ist, kann sie das auch eigentlich nicht. Und die Kinder ja auch in die Schule müssen. Wir stehen trotzdem meistens um 6 auf. Und da ist sie tatsächlich in der Woche häufig noch etwas müde.
Ja, dann frag sie doch mal, ob sie das für sich selber beobachtet. Wenn sie ehrlich ist, kann es sein, dass sie dir sagt, stimmt, ich merke das, dass ich irgendwann um 21 Uhr, 21.30 Uhr oder so müde werde. Und dann kannst du ja das Interview mal vorspielen.
Ja. sie hört die Podcasts also ab und zu. Sie hat jetzt irgendwie sie ist ins Hintertreffen gekommen, aber den werde ich ihr auf jeden Fall wieder ans Herz legen, dass sie den zeitnah hört. Also ja, da nochmal.
Genau, dann sollte einfach mal gucken, ob sie, vielleicht hat sie das, so dass sie da müde wird und dann auch schlafen kann und das dann vielleicht auch tatsächlich am nächsten Morgen merkt, dass sie Stück für Stück sich fitter fühlt.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Ich habe jetzt gerade mal meine Fragen geguckt. Also die eine Frage, die ich zentral hatte, die hast du eigentlich schon erledigt. Du hast in einem anderen Interview mal gesagt, schlechter Schlaf ist ein Verhalten, das man ändern kann. oder verändern kann. Ich habe jetzt ganz viele Sachen gelernt, die man praktisch aktiv beeinflussen kann, weil so wie wir eingangs gestartet sind, dass man sich hinlegt und einfach da die Zeit ablegt und dann am nächsten Morgen wieder aufsteht, ist es ja anscheinend nicht. Es gibt ganz viele Maßnahmen, die wir ergreifen können, um diese 8 Stunden, die es dann auch hoffentlich sein sollen, möglichst gut zu verbringen. Und was mich nochmal interessieren würde, ist, wir haben ja tatsächlich...
Ich würde gerne einen kurzen Hinweis noch geben. Was die Leute auf jeden Fall sein lassen sollen, ist so dieses Ding, ich muss unbedingt 8 Stunden schlafen. Und wenn ich jetzt nicht 8 Stunden schlafe, dann ist es irgendwie Katastrophe, sondern einfach zu sagen, okay, ich so wie ich schlafe, akzeptiere ich das erstmal. Weil viele Leute machen sich echt Druck. Und selbst ich habe mal Nächte, wo ich nicht richtig gut schlafe, wo ich am nächsten Morgen aufwache und denke so, war jetzt keine gute Nacht. Aber dann kein Drama draus zu machen, okay, sondern zu sagen, Mensch, okay, das gehört dazu, das zu akzeptieren. Und jetzt nicht so den riesen Druck da reinzugeben, sondern einfach zu gucken, die Weichen zu stellen, dass ich gut schlafen kann. Aber wenn es mal nicht ist, dann nicht im Bett denken, irgendwie so, oh Gott, jetzt kriege ich meine 8 Stunden nicht und was wird wohl mit mir sein und so weiter, sondern einfach das zu akzeptieren, was ist, und dann so mit dieser Natürlichkeit da einfach dran zu gehen.
Okay, ja, der Hinweis
dann irgendwie spannend. Tatsächlich das Verhalten mal zu überlegen, habe ich nicht die Möglichkeit, tatsächlich nochmal eine halbe Stunde mehr draußen zu sein am Tageslicht, habe ich eine Chance, irgendwie tatsächlich wirklich jeden Tag mich zu bewegen. Es muss ja kein Leistungssport sein, es reicht ja auch irgendwie locker zu joggen oder selbst am Spazieren zu gehen, um einfach aktiv zu sein und das noch mit Tageslicht zu verbinden. Also ich würde jetzt nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen, weil da habe ich wieder kein Tageslicht, sondern irgendwie rauszugehen und dann mal einfach spielerisch da ranzugehen und nicht so dieses Mega-Ding so, oh, wenn ich jetzt irgendwie nicht 8 Stunden schlafe, dann ist das am nächsten Tag die Katastrophe. Ne? Sondern einfach zu sagen, okay, es ist, wie es ist und ich nehme das jetzt einfach mal an und ändere ein paar Kleinigkeiten und gucke mal, wo ich irgendwie komme.
Sehr gut. Das entspannt tatsächlich, dieses Gefühl, dass man nichts muss, aber ja, alles kann, mehr oder weniger. Im Vorgang zum Interview hatte ich tatsächlich auch mal gegoogelt, was rauskommt, wenn man nachhaltig schlafen eingibt. Und tatsächlich gingen die meisten Google-Ergebnisse in eine Richtung, auf die ich gar nicht gekommen wäre als erstes. Und zwar, da ging es um Matratzen, um Bettdecken, über die wir schon kurz gesprochen haben. Und meine Frage wäre, welchen Einfluss hat denn so ein Lattenrost oder so eine Matratze? Oder ist das eigentlich wurscht, worauf man schläft? Also was ist da deine Erfahrung?
Nee, das ist natürlich überhaupt nicht wurscht, worauf wir schlafen. Also das ist auch was, wo du... Ich werde ja immer mal wieder irgendwie von Klienten, die bei mir im Schlafcoaching sind, werde ich dann nach Hause eingeladen, mir im Schlafzimmer mal anzugucken und zu gucken, ob es da irgendwie Optimierungsbedarf gibt oder Möglichkeiten gibt. Und sehr oft irgendwie die Matratzen 15, 20 Jahre alt, die Lappen rosten nie ausgetauscht und so weiter. Also da darf ich schon hingucken. Natürlich, das Erste ist erstmal zu gucken, wie liege ich da drauf? Fühle ich mich damit wohl? Und es gibt mittlerweile ja durch diesen ganzen Internethandel wirklich eine Reihe von Firmen, die bieten an, dass du so eine Matratze 4 Wochen Probe liegen kannst. Ne? Die schicken dir die nach Hause und du kannst sie nach 4 Wochen zurückschicken, wenn du sagst, das passt mir einfach nicht, ich fühle mich da nicht richtig drauf wohl, weil dieses Ding einmal in den Bettenladen gehen und mich 20 Minuten oder 10 Minuten Probe liegen auf dem Bett, auf dem Bett, auf dem Bett, ist es letztendlich nicht, sondern es ist cool, wenn du es wirklich ein paar Nächte hintereinander testen kannst, das Gleiche machen. Gibt es auch für Lattenroste. Und das wäre so mein erster Tipp, zu gucken, wo kann ich da wirklich mal länger drauf schlafen, oder wenn ich manche Bettenanbieter statten ja auch Hotels aus. Also wenn ich jetzt irgendwie vorhabe, gerade im Luxussegment, da gibt es wirklich tolle Betten und tolle Bettkonzepte. Wenn ich sowas im Auge habe, dann ist das ja eine Investition und dann irgendwie zu gucken, gibt es vielleicht Hotels, die mit solchen Möbeln ausgestattet sind, um dann einfach mal wirklich das ein paar Nächte auszuprobieren. Wie schlafe ich denn da? Das wäre so mein erster Tipp. Und dann wirklich auch die Dinge auszutauschen. Nach 10 Jahren sollten Lattenrost oder eine Matratze wirklich auch mal ausgetauscht werden.
Oha, da sind wir fällig.
Genau. Und ja, und dann gibt es natürlich noch irgendwie eine Reihe von Sachen drumherum. Was habe ich für Kissen? Wird mein Nacken auch gut entspannt und entlastet? Sowas wie Nackenschmerzen oder Rückenschmerzen können den Schlaf auch sehr stark beeinträchtigen. Deshalb ist das auch ganz gut, wenn ich so eine Matratze ein paar Nächte irgendwie testen kann oder einen Lattenrost, ob ich mich darauf wohlfühle, dass ich eben keine Rückenschmerzen oder sowas da drauf entwickle. Also Kissen ist ein Thema, und dann, womit decke ich mich zu, dass es nicht zu warm, nicht zu kühl ist. Dann machen auch Sachen, Materialien spielen eine Rolle. Also viele Leute lieben ja Daunendecken. Und wenn ich aber überlege, wo kommen denn die Daunen her? Ist das ein Wassertier? Letztendlich die Gans. Und die fetten sich auch noch untenrum ein, damit sie gut schwimmen können und nicht die Feuchtigkeit aufsaugen. Das heißt, das ist eigentlich eher ein wasserabweisendes Material. Und wenn wir nachts stark schwitzen und die Bettdecke diese Feuchtigkeit nicht richtig aufnimmt, dann schaffen wir uns ein richtig schönes, warmes, feuchtes Mikroklima unter der Decke, was uns wieder sozusagen am Schlafen eher hindert. Und da mal über andere Materialien, wie zum Beispiel Schafswolle nachzudenken, selbst Sommerdecken gibt es aus Schafswolle, weil Schafswolle Feuchtigkeit sehr viel besser aufnehmen kann und dadurch unter der Bettdecke halt ein sehr trockenes und etwas kühleres Mikroklima entsteht. Das sind so alles Faktoren, über die du nachdenken kannst, wenn es ums Thema Bett und Schlafzimmer geht.
Spannend, Martin. Also das mit der Down, also das war für mich jetzt ganz neu, dass man mit Schafswolle viel besser schläft. Weil, also meine Mutter hatte früher immer eigene Gänse und Hühner sowieso und auch eigene Enten und hat dann immer die Daunenfedern genommen und das war ja immer Handarbeit und die Decke war ja das Perfekte, wo man drunter schlafen
kann. Das ist ja auch muggelig warm, ne? Wie man in Norddeutschland sagen würde. Ja. Und gerade im Winter, wenn das kuschelig sein soll. Ja. Da darf man vielleicht tatsächlich nochmal einen Augenblick drüber nachdenken, ob das absolut Sinnvollste ist.
Ja, aber ich würde sagen, eine Schafdecke wird ja auch warm sein. So ein Schaf kriegt das ja auch hin, sich im Winter warm zu halten.
Ja, klar, aber die kannst du ja in unterschiedlichen Dickegraden und so weiter dann auch kriegen, ne?
Ja. Spannend. Du hattest es gerade erwähnt, dass du dann ab und zu mal in die Schlafzimmer deiner Kunden gehst. Ist das praktisch das Hauptthema? Das kann man ja falsch interpretieren. Also das war jetzt im seriösesten Sinne gemeint.
Oh Gott, danke.
Da wird er schon ganz rot. Oder sind es andere Themen, mit denen deine Kunden zu dir kommen? Es wird ja wahrscheinlich immer ums Thema Schlaf gehen, die praktisch auf dich zukommen, nicht wahr?
Ja, genau. Das sind in den allermeisten Fällen, warum Klienten ins Coaching zu mir kommen. Das fing eigentlich an mit Leistungssportlern oder Spitzensportlern, die irgendwie mit dem Thema Schlafen echt ein Problem hatten, weil die natürlich irgendwie Trainingslager, dann Jetlag ist ein Thema, dann Aufregung vor Wettkämpfen, diese ganze Drucksituation oder auch dann irgendwie so Unsicherheiten, werden Verträge verlängert und so weiter. Also es ist irgendwie zum Teil so eher zum Teil, nur zum Teil medizinisch anzugucken, und das meiste ist aber tatsächlich findet im Kopf statt, ja. Bei vielen Menschen ist es wirklich genau in dem Augenblick, wo die sich hinlegen, der Kopf aufs Kissen sinkt, geht plötzlich das Kopfkino los und nicht bei uns beiden jetzt, aber
doch, ich kenne das auch, ich habe immer was zum Schreiben da kommen bei mir ganz tolle Ideen, wenn ich mich hinlege.
Ja, aber es sind viele Leute, die drehen auch viele negative Sachen, die sie am Tag über erlebt haben, in sich rein, so diese innere Stimme, wie konntest du nur, und, oh Mann, das hättest du wirklich besser hinkriegen können und warum war der jetzt wieder so gemein zu mir und, also so diese Ängste und Sorgen und Alltagsthemen werden dadurch den Kopf gedreht, statt vielleicht auch ein paar positive Gedanken zu haben und vielleicht auch zu sehen, was war denn heute besonders toll und besonders schön. Und es geht tatsächlich häufig darum, so diese Sachen irgendwie anzugucken. Also die eine Seite ist, wie viel gehen sie raus und so, das, was wir vorhin schon besprochen haben. Kaffee ist ein Thema, Alkohol ist ein Thema, Nikotin ist ein Thema, was ich mir angucke, was den Schlaf echt stören kann, wenn man damit nicht gut umgeht. Und das andere ist wirklich Kopfkino. Also und da kann ich halt irgendwie mit Mentaltraining, mit mentalen Strategien viel auflösen bei den Klienten oder denen bewusst machen, damit sie dann auch in die Veränderung gehen können. Hypnose kann man dafür super einsetzen. Und manchmal geht es halt auch tiefer, ne? Also manchmal geht es halt auch in Dinge, wo Lebensumstände nicht mehr richtig passen. Also ich habe mal aus Norddeutschland, da hat meine Mutter mir geschickt, eine Klientin gehabt, die irgendwie nicht schlafen konnte. Und dann war aber gar nicht der Schlaf das Thema, sondern die Umstände. Ja, die hatten die Eltern noch mit im Haus wohnen, obwohl sie den alten Teil hingestellt hatten, als das Ding fertig war und es an den Umzug ging, haben die gesagt, hey, wir wollen hier bleiben, das ist doch immer unser Haus gewesen und so weiter. Und sie musste mit ihrer Familie dann irgendwo sich damit mit wenigen Zimmern begnügen und hatte aber die Eltern präsent irgendwie komplett im Familienleben mit drin, mit ihren zwei Kindern und so weiter. Und dass sowas natürlich nicht funktionieren kann, ist irgendwie klar. Das wurde ihr dann auch ziemlich bewusst, als sie das erzählt hat, dass diese Familiensituation stört. Und dann kommen halt, habe ich gesagt, ja, dann wissen wir, was sie zu tun haben. Und ja, was kann ich ja nicht bringen? Was sollen denn die Nachbarn denken, wenn ich jetzt meine Mutter vor die Tür setze? Oder oder das ist irgendwie so, die Eltern soll man ehren und so weiter. Also so diese Glaubensmuster, die wir als Kinder oder viele von uns irgendwie so als Kinder irgendwie aufgesogen haben. Mhm. Und dann geht es halt auch darum, so tiefer liegende Strukturen, vielleicht auch irgendwelche Verletzungen oder so, die vorliegen, rauszuholen und die auch, die dann auch aufzulösen, um so einen Rucksack irgendwie abzunehmen. Dann können die Leute auch, weil es sind ja so innere Anspannungen, die dann irgendwie auch dazu führen, dass Leute nicht schlafen können. Ja, bei Managern, bei Führungskräften ganz oft so ein Thema dieses, ich muss Leistung bringen, ich muss perfekt sein, ich muss die Zähne zusammenbeißen. Und die gehen permanent über ihre Grenzen und haben den ganzen Tag über eine Vollaktivierung ihres Stresssystems, ja, dass Adrenalin, Cortisol und so weiter hoch ist. Und wenn wir uns selber, das merken wir oft gar nicht, wir denken, das muss noch fertig und das muss noch fertig und das müssen wir noch abgeben und das Datum einhalten, den Abgabetermin, und dann rackern wir die ganze Zeit gegen unsere Natur, gegen unsere Kräfte, und dass der Körper dann nicht abends einfach sagt, so, und jetzt fahre ich runter und entspanne mich und gehe entspannt in den Schlaf, ist vielleicht nachvollziehbar, ne? Sondern dann geht es halt irgendwie darum, tatsächlich mal diese Stressantreiber rauszuholen und anzugucken und dann eben auch mal zu sagen, wo kann ich Veränderungen einbauen, damit mein Körper auch die Chance hat, immer wieder in Ruhephasen zu kommen, dass er dann eben abends auch runterfahren kann.
Okay, ja, kann ich gut nachvollziehen. Wir hatten ja eingangs gesagt, du bist ja eigentlich Chefarzt hauptberuflich, aber nebenberuflich hast du ja deine Mental-Coaching-Akademie, die machst du mit deiner Frau Isa ja zusammen. Und dann gibt es noch diese Champions Sleep Homepage. Da machst du wahrscheinlich die Sachen drin, wo das mal mit Spitzensportler begonnen hat. Aber da können mittlerweile auch ganz normale Schlafsuchende beraten werden.
Ja, kommen ja auch. Aber es war damals, als ich diese Homepage gemacht habe, ich bin jetzt gerade dabei, eine neue Homepage zu bauen, aber das war damals tatsächlich so das Thema, das war meine Klientel, und dann habe ich das auch entsprechend ausgerichtet, aber der Transfer ist ja, das geht ja an jeden an, und sage ich mal, Dinge, die im Spitzensport funktionieren, funktionieren gerade für Führungskräfte und so weiter ganz genauso. Ja. Geht es ja immer darum, dass Leute Leistung bringen wollen und auch, sage ich mal, Strategien für sich finden und wie sie den Tag verbringen können und mit welchem Mindset und so weiter. Und das ist eben auch beim Thema Schlaf ein ganz wichtiger Faktor. Und ich habe ja gerade eben erzählt, also ich habe auch, sagen wir, Leute, die ganz einfache Berufe manchmal haben, die irgendwie zu mir kommen. Mhm.
Du hattest im Vorgespräch erwähnt, dass für unsere Zuhörer da auch so eine Art Online-Kurs verfügbar wäre, wo man sich das nochmal wahrscheinlich strukturiert angucken kann. Magst du da noch ein, zwei Worte zu sagen?
Ja, klar. Also jeder, der sich für das Thema Schlafen interessiert, für den haben wir einen Online-Kurs gebaut. Der ist über den Shop der Mental-Coaching-Akademie. Ich denke, das können wir die Adresse vielleicht auch nachher unten noch einblenden oder so, dass die Leute darauf greifen können. Genau, und gibt es einen Online-Kurs, natürlich gut schlafen. Und da sind irgendwie ganz, ganz viele Informationen einfach drin, die jedem Einzelnen helfen werden, einfach wirklich gut schlafen zu können. Ne? Und das ist auch so das, was ich, was ich in meinen Coachings anwende und was ich eben auch auf meinen Vorträgen in Unternehmen und so weiter, was ich da eben so weitergebe. Das ist da nochmal richtig gut in der Tiefe zusammengefasst.
Okay, super. An der Mental-Coaching-Akademie, da gibt es ja auch noch andere Inhalte, außer gut schlafen zu lernen, nicht wahr? Möchtest du da noch ein, zwei Sachen zu erzählen? Das wird vielleicht den einen oder anderen auch interessieren. Da seid ihr auch nicht nur ihr beide aktiv, sondern ich habe auf der Homepage gesehen, da sind ja noch andere Trainer, die da auch mit aktiv sind, nicht wahr?
Ja, Mental-Coaching-Akademie sagt ja schon der Name, dass wir die Menschen im Mental-Coaching ausbilden, und wir bilden tatsächlich bis zum Coach aus und zeigen Menschen, wie sie halt andere Menschen gut unterstützen können. Es fängt natürlich immer mit einem selber an. Das sind ja auch die Ausbildungen, durch die wir, also meine Frau und ich, meine Frau ist Psychologin, also hat das sogar richtig studiert und ist da auch wirklich sensationell, einmal im Einzelcoaching als auch in der Ausbildung anderer Menschen, und wo wir halt unser Wissen, unsere Erfahrungen einbringen, um Menschen irgendwie wirklich weiterzubringen, und das, was ich selber an mir entdecke, dass dann Leute auch wirklich Coaches sind und andere Menschen unterstützen können. Also genau, diese Ausbildung bieten wir seit mehr als 8 Jahren an.
Mhm. Super, sehr schön. Und ich war total begeistert von dem Gebäude. Ist das angemietet? Das ist ja ein Schloss, was ihr da habt. Also das war ja da phänomenal. Also das ist das irgendwie ein alter Familienbesitz von deiner Frau, weswegen der da mit reingebracht werden konnte.
Nein, das ist einfach ein Seminarhaus mitten in Bad Tölz.
Okay, das sieht phänomenal aus. Also das sieht echt... echt toll
aus. Ja, das sind, sind absolut tolle Räume, ganz hell, ganz viel Licht und die ganz viel Erleben möglich machen. Ja.
Sehr schön,
super. Also für, ist ja so der Glücksfall für die Menschen, wenn sie, wenn sie zu uns kommen. Wir haben ja viele Teilnehmer, die aus Berlin und Köln und Hamburg und so weiter kommen und die dann, wenn die Richtung Bad Tölz fahren, dann halt irgendwie in die Berge gucken und schon mal alleine die Veränderung des Ambientes schon mal die ersten Prozesse freisetzt, um sich dann irgendwie auch selber in der Persönlichkeit zu verändern und neue Dinge zu entdecken an sich selber und so
weiter. Ja, also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe hier in Schleswig-Holstein auch so ein Tagungszentrum Tannenfelde, heißt das, da ist eigentlich nichts los. Das ist mitten im Wald, da ist überhaupt nichts an Leben, aber okay. Ich finde das so entspannend, wenn ich da hinkomme. Ich habe da bestimmt schon 5, 6 Seminare wahrnehmen dürfen. Man ist gleich in diesem Lernmodus drin, man ist entspannt, man weiß, hier passiert ansonsten nichts außer dem Seminar. Selbst abends kann man da nichts mehr machen, außer vielleicht Billard zu spielen oder sowas. Das ist wirklich ganz toll. Und wenn ihr in Bad Tölz da auch so eine Oase habt, das ist doch perfekt für euch.
Ja, vor allem, ja, wir gehen jetzt den nächsten Schritt, weil es war immer unser Traum, in Portugal Kurse zu geben. Und wir werden jetzt im März den ersten Kurs in Portugal machen, mit den Leuten, die wirklich Lust haben, auch noch ein Stück zu reisen und wirklich in eine super Landschaft zu gehen. Also es wird direkt an der Algarve sein, direkt an dieser wunderschönen Felsküste mit den wunderschönen Badebuchten und so weiter. Und das wird jetzt der nächste Step sozusagen sein.
Okay, das hört sich sehr interessant an, direkt in Portugal. Mhm. Wobei, Sonnenschutz muss man natürlich beachten. Du bist ja auch so ein heller Typ. Ich habe gerade mit einem Kollegen gesprochen, der war jetzt 2 Wochen in Portugal und der Wind, der ja da ist, ist ja Atlantikküste, sorgt dafür, dass man gar nicht das Gefühl hat, dass die Sonne so
brennt.
Wenn man da nicht aufpasst, ruckzuck ist man da verbrannt.
Gut. Ja, klar, natürlich. Der gehört dazu, Sonnenschutz einpacken und für die Zeiten, wo wir dann auch den Leuten irgendwie Freizeit geben, dass sie dann irgendwie das draußen auch ein bisschen genießen können. Ja.
Sehr gut. Wir kommen schon zum Abschluss des Interviews. Martin, hast du eine Vision, wo du dich in 5 oder 10 Jahren siehst? Was sind Themen, wo du nochmal hin willst? Hast du da schon irgendwo Ideen, Gedanken, was du noch mehr vertiefen möchtest? Oder sagst du, nee, das lässt du auf dich zukommen und da hast du im Augenblick noch nicht irgendwelche Themen, die du noch weiter beleuchten möchtest? Du hast ja auf jeden Fall schon gesagt, der Klinik in Bad Tölz bleibst du treu. Das bleibt immer ein großes Thema in deinem Leben. Aber gibt es da noch andere Sachen, die du vorhast?
Ja, was ja toll ist, ist, wenn du einfach so eine Heimat hast, ne? Und wenn du weißt, irgendwie so, das ist mein Handwerk, das ist das, was ich wirklich kann. Und dann irgendwie darauf aufbauen kannst und rausgehen kannst. Also ich stehe jetzt nicht unter dem Druck, wie vielleicht eine Reihe von Trainern oder Speakern, die unbedingt jeden Auftrag brauchen oder so, sondern ich kann die Sachen machen, die mir Freude machen. Was jetzt immer mehr wird, sind einfach Vorträge in Unternehmen oder in Vereinen. Und so eine Vision, das finde ich eine spannende Frage. Also eine Vision wäre wirklich, Deutschland zu unterstützen, dass die Menschen wieder besser schlafen, dass ich mein Wissen weitergeben kann und die Leute das annehmen können und integrieren können für ihre Lebensenergie, dass sie einfach sie selber sind, weil das ist wirklich das Häufigste, was ich höre, wenn Leute mit den Anregungen aus dem Coaching wieder besser schlafen können. Das Erste ist, was sie sagen, ist, ich bin wieder ich selber. Ja, da geht es noch gar nicht mal darum, so Mensch, ich habe wieder viel mehr Energie und schaffe viel mehr Sachen oder so, sondern die fühlen sich erstmal wieder bei sich selber angekommen. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz berührendes, tolles Feedback. Und das immer mehr Menschen schenken zu können, das würde ich tatsächlich so als eine Vision sehen, das wesentlich breiter noch zu machen. Also Schlaf wird ja immer wieder in Medien und so weiter aufgegriffen, aber ich glaube, das könnte noch wesentlich mehr sein oder dass man vielleicht noch direkter an die Menschen rankommt, um denen wirklich nützliche Tipps zu geben.
Okay, super. Wie kann man dich da am besten erreichen, Martin, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe auch einen Verein oder ich habe irgendwie einen Kreis von Menschen, der auch beim Thema Schlaf noch einen Input gebrauchen kann, wo kann man dich am besten finden?
Genau, am besten über meine Homepage, also von der du schon gesprochen hast, www.champions-sleep.de. Okay. Da stehen meine Kontaktdaten drauf, da kann man mir eine E-Mail schreiben und dann kriegen sie auch eine Antwort von mir und dann kann man irgendwie weiteres vereinbaren, Termine finden und so weiter.
Super. Also ich kann nur bestätigen, hat bei uns funktioniert. Wir hatten sie ja im Oktober kennengelernt, aber die E-Mail funktioniert. Ich habe geschrieben.
Genau. Und das andere ist halt, wenn diese Mentalcoaching-Akademie interessant ist, dann ist es www.mentalcoaching-akademie.de.
Ja, ich packe beide Websites einfach mit in die Show.
Ja, das wäre schön, genau.
Gut, ja. Martin, dann sage ich vielen Dank für das tolle Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht. Ich habe einige Sachen aufgeschrieben, ich habe viel Neues gelernt, was ich umsetzen möchte. Meine Frage, wie hast du schon noch irgendein Abschlussstatement, dass du noch irgendwas sagen möchtest oder sagst du, nee, alles, was du an Informationen weitergeben wolltest, das hast du schon den Menschen jetzt erzählt?
Also zwei Sachen. Das eine ist, ist tatsächlich, Leute, überlegt euch, ob ihr nicht Schlaf zu eurer Priorität macht, zu eurer Nummer eins, weil das ist irgendwie, das schenkt so viel Energie und Lebensfreude, dass wir irgendwie sozusagen, wo die vermeintlich ein, zwei Stunden, die wir dann vielleicht mehr schlafen und weniger andere Dinge tun, die wir locker wieder reinholen, weil wir einfach viel, viel produktiver sind und einfach motivierter sind. Menschen, die ausgeschlafen sind, sind selbstbewusster und sind glücklicher. Und deshalb glaube ich, dass Schlaf zum glücklichen Leben dazugehört. Und das Zweite ist, ich danke dir vielmals, also was ich weitergeben wollte, ich danke dir vielmals, weil ich finde es irgendwie ganz wichtig, dass das Thema, ja, dass Leute irgendwie das auch weitertragen, das Thema aufnehmen und in ihre Community teilen. Und genau, ich hoffe, dass dann ganz viele Leute aus deiner Community da auch irgendwie Mehrwert davon haben und das für sich nutzen können und auch Schleswig-Holstein besser schläft.
Sehr gut, wunderbar. Vielen Dank, Martin.
Gerne.
Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
Ich habe aus dem Podcast mit Martin tatsächlich ganz viele Dinge gelernt über das Thema Schlafen, die mir nicht bewusst waren. Also das erste ist, dass die Schlafzeit eine extrem aktive Zeit ist, wo wir natürlich kein Bewusstsein eingeschaltet haben, aber wo ganz, ganz viele Sachen passieren, dass der Körper repariert wird, dass wir lernen, also Gelerntes übertragen, dass die Muskeln in der Zeit wachsen. Und dass für uns als Mensch tatsächlich eine Zeit von 7,5 bis 8 Stunden optimal ist. Das haben ganz, ganz viele Studien ergeben und das versuche ich tatsächlich auch mehr zu beherzigen. Und gerade in der heutigen Zeit, hatte Martin gesagt, kommen wir tatsächlich nicht mehr ausreichend in diesen Tiefschlaf rein, der dann genau diese ja vielen Vorteile für uns bietet. Und dafür sind tatsächlich viele Kleinigkeiten möglich oder notwendig, um dahin zu kommen. Und eine Sache, die ich mir auch noch mit durch den Kopf gehen lasse, ist, dass tatsächlich man auch eine andere Decke als Daunendecke verwenden könnte, nämlich dass man da Schafswolle reinpacken könnte. Ja, und insgesamt war eigentlich Martins Schlusswort, dass man sich halt überlegen sollte, ob man halt Schlafen in seinem Leben zu einer Priorität machen sollte. Und das merke ich bei mir auch immer wieder. Es gibt immer wieder Phasen, wo ich dann sozusagen nicht so gut schlafe. Und das habe ich mir jetzt eigentlich auch vorgenommen, dass ich schon gucken sollte, dass ich auf diese 7,5 bis 8 Stunden komme, zur richtigen Zeit, weil das ist in meinen Augen auch wieder nachhaltig, dass man dann sozusagen ja die Grundlage dafür schafft, dass man tagsüber halt ja produktiv ist, sich gut fühlt und auf lange Sicht wiederum gesund bleibt. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen zum Thema ja nachhaltigen Schlaf und dass ihr jeder vielleicht auch eine Kleinigkeit für euch mitnehmen konntet. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung und Fragen, die ihr mir gerne unter podcast@klaushartmann.de zusenden könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im www auf klaushartmann.de.